dieses Lied. Zunächst einmal ein paar Sätze zu mir. Frank Hirschmann steht ja auch da, sollte ich es vergessen haben, wie ich heiße. Manches vergesse ich wirklich, aber das habe ich mir bisher noch behalten. Pfarrer der Hoffnungskirchengemeinde in Königshofen. Und ja, wir geben dem Heiligen Geist Raum in unserer Gemeinde. Und wenn man das wirklich tut, dann kann Jesus und Gott der Vater nicht außen vor sein, weil der Heilige Geist Zeugnis gibt vom Vater und von Jesus. Und so gehören alle drei zusammen. Zumal die Hoffnungskirche an allen Ecken und Enden das ja ausströmt, dass ja mal Dreifaltigkeitskirche hieß, in Deutsch-Ossig. Und man das überall sieht, dass die Dreieinigkeit als Ganzes zu sehen ist und verehrt wird. Ich selber, für die, die es vielleicht noch nicht so wissen oder schon wieder vergessen haben, verheiratet. Wir haben letzte Woche unseren 32. Hochzeitstag gefeiert, haben drei erwachsene Kinder, zwei davon sind verheiratet mittlerweile. Irgendwo, nicht irgendwo, wir wissen genau, wo sie sind. Wenn sie sagen, wo sie sind, also wo sie leben, das wissen wir, verstreut in verschiedenen Gegenden unseres Landes. Mit meinem Dienstumfang oder zu meinem Dienstumfang gehört ja nicht nur die Gemeinde in Königshofen, sondern auch die Beauftragung der Notfallseelsorge und der Polizeiseelsorge. Und da gab es in den letzten Wochen, naja, es ist schon ein bisschen länger her als ein paar Wochen, zwei Ereignisse, bei denen ich auch mit dabei war, die relativ dicht hintereinander aufeinander gefolgt sind. Das eine war, dass ich mit in der Koordination dabei war nach diesem Busunglück in dem Löbauer Busunternehmen. Da ging es darum, dann das mit zu koordinieren, wo auch aus unserem Bereich, also aus unserem Landkreis, Betroffene sind. Und dann, als das klar war, dann auch die entsprechenden Notfallseelsorger dorthin zu senden. Ich musste nicht selber hin, damit war ich ganz zufrieden, dass ich nicht musste, aber bei der Koordinierung war ich mit dabei. Und dann ein paar Tage später sind wir zu dritt, das heißt drei Polizeiseelsorger aus dem Freistaat Sachsen mit drei Hundertschaften nach Hamburg gefahren. Und da habe ich überhaupt nichts Aufregendes zu berichten. Zum Glück einerseits, denn unser Einsatzabschnitt war direkt an der Messe und das war natürlich Sicherheitszone, bis irgendwelche Demonstranten oder andere zu uns vorgedrungen wären, sind die schon dreimal abgefangen worden. Also hatten wir einen relativ ruhigen Einsatzabschnitt gehabt. Das wiederum war gut, weil dann Zeit war, auch mit den Polizisten einfach zu reden. Andererseits, das ging ja dann auch so bei manchen Medien, also christlichen Medien mit durch, kann man wirklich sagen, deutschlandweit wurde gebetet. Und ich weiß, in Hamburg selber gab es eine ganze Reihe Christen, die an verschiedenen Orten getroffen haben, um zu beten. Ohne das Gebet, davon bin ich in der Tat überzeugt, ohne das Gebet hätte es tote Polizisten gegeben und vielleicht auch andere. Das hat man so nicht gesehen, aber das Gebet war unendlich wichtig und hat mehr abgehalten von dem, was dennoch passiert ist. Ja, soweit so ein bisschen dazu. Sicher geleitet durchs Leben, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, das kann man nur nehmen, wie man will. Ist ja das Thema für diesen Gottesdienst. sicher geleitet. Das kann man schon fast an manchen Stellen in Frage stellen, gerade wenn ich dieses Busunglück erwähne oder erwähnt habe oder eben auch den Einsatz der Polizisten in Hamburg sicher geleitet. Es gibt so eine Werbung von einer Versicherung. Ob es die jetzt noch gibt, weiß ich nicht, ob die noch läuft im Fernsehen. Aber so eine Versicherung, die damit wirbt, dass sie alle Gefahren aus dem Weg räumt. Und wenn da jemand geht und da droht irgendwas zu passieren, dann wird das aus dem Weg geräumt und das ist alles wunderbar. Schön wär's, wenn es so wäre. Wir wünschen uns das. Ich glaube, wir wünschen uns das alle, dass wir Sicherheit haben. Dass wir in Sicherheit leben, in so einer Sicherheit, wo uns nichts passiert. Das Leben spricht aber eine andere Sprache. Und wahrscheinlich jeder von uns weiß von Dingen zu berichten, wo es nicht so gelaufen ist wie geplant. Wo scheinbar nicht der Weg freigeräumt wird, wo das Leben nicht frei von Gefahren ist. Das mag die Diagnose einer Erkrankung sein, die vom Arzt gegeben wird. Es kann sein, dass man auf einmal erfährt, ich werde auf Arbeit nicht mehr gebraucht. Selbst, das ist ja die Zeit, in der wir leben, selbst sicher geglaubte Arbeitsplätze sind es nicht mehr. Also ich weiß noch, vor Jahren wurde immer gesagt, wenn du auf der Bank arbeitest, bist du sicher. Es ist auch keine sichere Bank mehr. Ereignisse können eintreten im Leben, die den ganzen Lebensentwurf verändern oder nachhaltig beeinträchtigen oder alles über den Haufen werfen. Wir können Dinge planen, aber ob das auch umgesetzt werden kann, das wissen wir nicht. Also an einem ganz einfachen Beispiel, wir, meine Frau und ich, planten unseren Sommerurlaub. 14 Tage den Elberadweg von Hamburg nach Dresden. Nachdem ich aus Hamburg mit G20 zurück war. Und davor wollten wir noch, und das haben wir dann auch gemacht, die 39 Stufen uns angucken. Ich glaube, es hieß so, 39 Stufen, das Theaterstück hier in Görlitz. Und wir sind mit dem Fahrrad hingefahren und kurz bevor wir am Stadthallengarten waren, musste ich nochmal vom Fahrrad absteigen, für die Straße zu überqueren. Und ich steige vom Fahrrad und das war's. Muskelfaserriss. Bloß vom Fahrrad absteigen. Damit war die Fahrradtour, der Urlaub gegessen. So schnell können sich Dinge ändern. Das war jetzt was ganz Einfaches. Also ich meine, gut, man laboriert damit rum, aber man weiß, nach 5-6 Wochen ist das Ding wieder gut. Aber es gibt auch andere Sachen, wo es nach 5-6 Wochen nicht wieder gut ist. Wo Geplantes unmöglich wird, wo Wünsche zerplatzen, wie es anders kommt als gedacht und erhofft. Und manches kann einem wirklich in den Grundfesten des Lebens erschüttern. Und es können sich tiefe Fragen aufwerfen nach der eigenen Existenz, nach dem, was man aus dem Leben noch macht oder was sich noch machen lässt. Die Frage danach, was ist daran wertvoll oder ist es überhaupt noch wertvoll? Oder Fragen werfen sich plötzlich auf, über die man nie wirklich nachgedacht hat. Was macht mein Leben denn eigentlich aus? Wo kommt's denn her und wo geht's denn hin? Was ist denn die Mitte meines Lebens? Meine Frau und ich, wir haben uns Zeit genommen, die hatte ich ja nun mit dem Muskelfaserriss Fuß hoch, Zeit genommen in der fortlaufenden Bibellese, die Apostelgeschichte uns mal näher anzuschauen. Und da haben wir das Leben des Paulus ja mit drin. Gerade jetzt so in diesen Kapiteln geht es um den Paulus. Und dessen Lebensweg will ich da so ein bisschen nachgehen. In dieser Frage, sicher geleitet durchs Leben. Zum einen, Paulus war Schüler des Rabbis Gamaliel. Das war einer der führendsten Theologen der damaligen Zeit. Solche haben wir heute nicht mehr. Also mein relativ positives Beispiel, Karl Barth. Den anderen nenne ich jetzt nicht, der mal bekannt war. Karl Barth als Theologe. Das sind so, oder Eberhard Jüngel, also jetzt von meiner Fraktion her. Theologen, die bekannt gewesen sind. So Gamaliel, also einer der führenden Theologen der damaligen Zeit, bei dem ist Paulus sozusagen in die Lehre gegangen, hat studiert, und der Paulus war also ein verheißungsvoller Nachwuchs. Der hätte locker mal in die Fußstapfen des Gamaliel treten können. Und klar, das konnte er nur, weil er Jude gewesen ist, eine jüdische Mutter, und gleichzeitig hat er einen Vater, von dem er das römische Bürgerrecht vererbt bekommen hat. Später heißt es dann mal von einem der Oberen, ich musste da viel Geld für zahlen, dass ich das Bürgerrecht gekriegt habe. Und er war eigentlich wirklich auf dem Weg, die Karriereleiter nach oben zu steigen. Er hielt die Kleider derer, die den Diakon Stephanus steinigten, und fand das in Ordnung. Er fand es in Ordnung, dass die Christen, die hießen damals ja noch nicht so, verfolgt worden sind von dieser Sekte des Nazareners. Und er dachte, da mache ich mit, weil er das für richtig empfunden hat. Die glauben falsch, die muss man bekämpfen. Und das hat er getan. Geguckt, wo kann ich Christen ins Gefängnis sperren, wo kann ich sie verhaften lassen. Und das hat er ausgeweitet. Dann wollte er nach Damaskus, um dort die Christen zu verfolgen. Und das lesen wir ja in der Apostelgeschichte, vor den Toren Damaskus, da war erstmal Stopp. Jesus ist ihm begegnet. Saul, was verfolgst du mich? Da wurde eigentlich dieser Entwurf des Saulus, wie er ja eigentlich hieß, über den Haufen geworfen. Seine Karriereleiter als Pharisäer und Schriftgelehrte war damit beendet. Und er bekehrt sich, er übergibt sein Leben Jesus Christus und sagt, er ist mein Herr, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine Hingabe, eine vollkommene Hingabe. Es ist etwas, was ich manchmal so bei uns Christen denke, das haben wir noch nicht wirklich verinnerlicht. Ich auch nicht. Ich buchstabiere da noch dran. Denn eine vollkommene Hingabe heißt, ich gehöre nicht mehr mir. Ich bestimme nicht mehr über mein Leben, sondern ein anderer, nämlich Jesus Christus. Und der darf das. Aber nur der. Paulus, er wird also Christ, er lässt sich taufen und er bekommt eine wunderbare Verheißung von Gott. Du wirst das Evangelium verkünden. Du wirst mein Bote sein. Das ist die positive Seite dessen. Aber Gott spricht auch das andere, nämlich, dass Paulus dann sagt oder erfährt, dass Gott ihm auch offenbart, das sagt ja Gott zu Hananias, den er zu Paulus schickte, ich zeige ihm auch, was er um meinetwillen leiden muss. Sicher geführt durchs Leben heißt nicht, Gott packt uns in Watte. Das wünschen wir uns manchmal. Ich auch. Warum das schon wieder? Also, könnte ich nur wirklich sagen, linker Arm Muskelfaserriss, rechter Arm Muskelfaserriss, rechtes Bein Muskelfaserriss, linkes Bein Achillessehne gerissen gehabt. Also jetzt reicht's ja nur wirklich, jetzt sind wir alles durch, Herr. Ja. So eins nach dem anderen, Herr, muss das sein? Ich habe eigentlich nicht hier geschrien. Und das kann uns manchmal wirklich ins Zweifeln bringen, ins Nachdenken, ins Fragen kommen lassen. Herr, was soll das Ganze? Aber wenn ich das Leben des Paulus verfolge, dann ist davon nicht die Rede. Nun könnte man sagen, Lukas in der Apostelgeschichte hat das einfach nicht berichtet. Das mag sein. Aber was hat dieser Paulus erlebt? Er ist verleumdet worden. Die letzte Verleumdung hieß ja, er hat einen Griechen in den Tempel mitgenommen. Das geht gar nicht. Einen Heiden in den jüdischen Tempel, das ist strikt verboten. Bloß weil irgendjemand von den Juden und von den Schriftgelehrten den Paulus in Jerusalem mit einem griechischen Freund gesehen hat, wurde geschlussfolgert, der hat den auch mit in den Tempel genommen. Und das wurde für bare Münze genommen. Und so wurde er angeklagt, verleumdet, falsch beschuldigt. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Ich weiß nicht, wie oft, aber ohne Gefängnis hätten wir keine Briefe. Da hatte er Zeit zum Schreiben. Er wurde gesteinigt. Man schon dachte, der ist tot. Nein. Paulus hat unendlich viele Dinge erlebt, wo man sagt, Sicherheit geht anders. Nach unserem Verständnis. Aber Paulus hat sich nie entmutigen lassen. 3 Missionsreisen und nicht eine davon lief glatt. Allen 3 Missionsreisen gab es Widerstand. Also ich an der Stelle des Paulus hätte, was weiß ich, in der 3. Stadt, nach der 3. Synagoge, nach dem 3. Rauswurf, nach der 3. Verfolgung, hätte ich gedacht, bin ich denn dumm? Soll ich mir das antun? Nein, der Paulus ging wieder hin. Warum? Weil ihm das Evangelium so wichtig gewesen ist. Er sagte, diese Botschaft von Jesus Christus, das, was er selber in seinem Leben erlebt hat, die Vergebung, die er empfangen hat für seine Sünde, und er war ja mitverantwortlich, dass Christen ums Leben gebracht wurden, das ist es wert, was ich dort erlebt habe, das neue Leben, was ich empfangen habe, ist wert, dass es weitergesagt wird und es ist auch aller Kosten wert. Das kann ich jetzt nur theoretisch sagen, weil ich nicht dort lebe, wo Christen verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Das, was wir hier erleben, ist nichts. Paulus hat es erlebt. Und bei seiner letzten Verhaftung beruft er sich auf den Kaiser und wird nach Rom gebracht. Diese Schiffsreise nach Rom ist ein einziges Desaster, wenn man das mal nachliest. Damals noch mit Segelschiffen unterwegs, war man Wind und Wetter ausgeliefert. Die Sicherheit dieser Schiffsplanken war auf einmal keine Sicherheit mehr. Sie wurden abgetrieben, sie sind in Schiffsnot, in Seenot geraten, sie haben das Schiff erleichtert, sie haben die Gerätschaften über Bord geworfen. Eigentlich haben die Soldaten überlegt, die Gefangenen zu töten, damit, wenn sie dann an Land sind, nicht auch noch abhauen. Und Schließlich landen sie auf Malta, Schiff verloren, Ladung verloren, alles weg, außer das Leben ist noch da. An einem sicheren Ort, endlich wieder Land unter den Füßen. Und es ist kalt und es regnet, so beschreibt es die Apostelgeschichte. Und die Bewohner von Malta machen ein Feuer, damit die Schiffbrüchigen sich wärmen können. Und Paulus denkt, damit das Feuer nicht ausgeht, sammle ich Reisig, damit das Feuer weiter brennt. Er sammelt Reisig und dann heißt es, durch die Hitze kommt eine Schlange aus dem Reisig und beißt den Paulus in die Hand. Und der schüttelt sie ab und wirft sie ins Feuer. Und nichts passiert. Das ist ein Wunder, dass nichts passiert. Denn es steht dort, also zumindest in manchen Übersetzungen, eine Giftschlange. Aber Gott sagt zu ihm, ich werde dich bewahren und du wirst vor den Oberen und du wirst vor dem Kaiser das Evangelium verkündigen. Unter Bewahrung stelle ich mir was anderes vor. Bewahrt stelle ich mir vor, um mich herum passiert nichts. Und ich komme sicher, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, ohne Probleme, ohne Verletzungen oder was weiß ich, von A nach B. Das verheißt uns Gott nicht. Schauen wir auf den Missionsbefehl, dann sagt Jesus, geht hin in alle Welt, an alle Orte, verkündet das Evangelium, tauft die Menschen und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber Jesus hat nie gesagt, kommt wieder zurück. Das wünsche ich mir, dass ich heil wieder zurückkomme. Aber das hat Jesus nicht verheißen. Sicher geführt durchs Leben heißt nicht, dass wir vor allem bewahrt sind. Aber dass wir in allem den an unserer Seite wissen dürfen, der uns in die Ewigkeit führt. Und ich glaube, das hatte Paulus vor Augen. Mehr als sein irdisches Leben. Das ewige Leben. Wir haben in der Hoffnungskirche 3 Medaillons an der Decke, also 3 Bilder an der Decke. Zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater und zum Heiligen Geist. Und bei einem Bild ist Jesus zu sehen, der auf dem Buch mit den 7 Siegeln als Lamm dort abgebildet ist, sitzend auf dem Buch mit den 7 Siegeln. Diese 7 Siegel sind ja 7 Gerichtsworte über die Welt. Wenn man das in der Offenbarung liest, ein Siegel nach dem anderen, das gebrochen wird, denkt man um alles. Es wird ja immer schlimmer. Das ist das, was wir erleben in der Welt. Es wird immer schlimmer. Aber Jesus sitzt als der Herr auf dem Buch oder das Lamm dort abgebildet auf dem Buch mit den 7 Siegeln und die Siegesfahne, das Banner des Sieges in der Hand. Er ist der Sieger. Und auf diesem Bild ist darunter ein Engel zu sehen mit einer Schrift, ist ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, wo die Jünger zurückkommen, nachdem Jesus sie ausgesandt hatte, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, die Botschaft zu verkündigen. Und sie kommen zurück und sind begeistert und sagen, hat funktioniert. Und Jesus sagt zu ihnen, nett. Aber freut euch darüber, und das steht dort an der Decke, in unserer Kirche, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das ist die Sicherheit, die er uns gibt. wo wir mit Jesus verbunden sind, wo er unser Herr ist, wo ich sage, ja, Herr Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Mein Leben gehört dir. Und ich gehe mit dir, wo du mich hinsendest. Und ich tue das, was du mir sagst. Da ist mein Leben im Himmel verankert. Komme, was wolle, hier auf Erden. Sicher geführt durchs Leben heißt, ja, es gibt Tiefen. Der König David sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wir sind nicht frei von Angst, von Not, von Problemen, von Leid, von Trauer, von Krankheit, von Unfall, ich weiß nicht was. Man noch alles aufzählen kann. Wir sind in dieser Welt nicht frei davon. Aber, und das hat Jesus auch nicht verheißen, dass er uns davon frei macht. Aber er sagt uns, wer mit ihm verbunden ist, wer sich zu ihm bekennt, der gehört in das Reich Gottes. Der wird vom Vater, vom himmlischen Vater, als Sohn und Tochter adoptiert und in die Familie Gottes aufgenommen und hat dort Heimat, die niemand nehmen kann, die durch nichts genommen werden kann. Das ist das, was Paulus festhält. Er schreibt im Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 37, Gott ist für uns. Wer kann unser noch etwas anhaben? Das ist jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Gott ist für uns. Wer kann unser noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Zuversicht des Paulus. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns aus dieser Gemeinschaft herausreißen. Aber was tut der Paulus? Er lässt sich von dem, was in der Welt geschieht und was an ihm geschieht, nicht beirren. Er stellt Gottes Verheißungen, Gottes Treue, Gottes Güte nicht in Frage. Er sagt nicht, wenn das passiert, ist Gott nicht gut. Und wenn dieses über mein Leben kommt und Gott es nicht verhindert hat, da will ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Nein. Er sagt, in alledem weiß ich, dass er da ist, für mich da ist. Und Paulus hält an Gott fest. Und darin sagt er und fordert er uns auf, lädt er uns ein, indem er sagt, nehmt mich als Vorbild. Wie steht da hinten, wir brauchen als Christen keine Helden, sondern Vorbilder? Ich kann es von hier nicht wirklich lesen, es spiegelt, aber ich habe es vorhin gelesen. Wir brauchen Vorbilder und Paulus ist ein Vorbild. im Glauben, der sagt, schaut her, was ich alles durch habe. Ich könnte mich noch viel mehr rühmen mit allem, was ich zu erleiden hatte als ihr, sagt er mal zu einigen. Aber das Vorbild des Paulus ist, dass er an Gott festhält. Und dass er weiß, dass er bei ihm sicher ist. Dass Gott gut ist und gut bleibt. Und dass er uns nicht loslässt. Dass er unsere Hand nicht loslässt, dass unser Leben nicht loslässt. Mag es vielleicht durch noch so eine Tiefe durchgehen. Aber wichtig ist, dass wir Sicherheit anders wahrnehmen. Nicht das, was wir darunter vorstellen, sondern was Gott sich darunter vorstellt. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in diesem Leben. Aber er gibt uns die Sicherheit in Jesus Christus, dass wir in Ewigkeit und für die Ewigkeit bewahrt sind. Und eine Vorstellung, was das heißt, habe ich nicht. Nur das bisschen, was beschrieben ist in der Schrift von der Ewigkeit, das ist herrlich. Und das zu schmecken, darauf dürfen wir uns freuen. Gott verheißt uns, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, Psalm 32, Vers 8. Oder Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Paulus hält an den Verheißungen Gottes fest und das ist das Vorbild auch für uns. An den Verheißungen Gottes festhalten und nicht irre daran werden, uns nicht ärgern, sondern daran festhalten. In der Situation Gott danken, Gott loben, dass er mittendrin ist, auch wenn ich Dinge nicht verstehe. Auch wenn ich danach frage, wo ist jetzt die sichere Führung? Danke Gott, dass du da bist, dass du mit mir durchgehst, dass du mir Kraft gibst, dass du mir Menschen an die Seite stellst, die für mich beten, die mich unterstützen, die für mich glauben, wo ich nicht mehr glauben kann. Sowas gibt's. Solche Momente gibt es. An den Verheißungen Gottes festhalten. Und in einem dritten, das will ich nur ganz kurz erwähnen, ist Paulus ein Vorbild. Er ist Überwinder. Er überwindet mit Gott die Probleme, die Hindernisse, das, was sich gegen ihn stellt. Er überwindet es. Und ich lese sie jetzt nicht im Einzelnen vor, aber ich lade euch ein, in den Sendschreiben, in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, die Verheißungen mal zu lesen, die dort gegeben sind, wo es immer heißt, wer überwindet, der oder dem wird gegeben. Gott belohnt, wo wir an ihm festhalten, wo wir überwinden, wo wir die Verheißungen ergreifen und wo wir sagen, du bist unsere Sicherheit, egal was geschieht, egal was noch kommt, an deiner Hand sind wir sicher geführt hin in die Ewigkeit. Amen.